dem Essen kriegst du einen Dusch, wirst du nicht Wasser saufen. Erst ein Glas Mineral und dann ein Viertel Wein.
Herzlich willkommen zur 263. Folge Wein für Wein. Mein Name ist Kedi.
Und mein Name ist Michael.
Wir sind zwar WeinliebhaberInnen und jede Woche verkostet man einen Wein, der bewahrst die eine nicht, was die andere mitbringt oder umgekehrt. Letzte Woche haben wir aber beide nicht gewusst, was im Glasl ist, weil wir unterwegs waren.
So ist es. Wir waren bei Michi Wenzel und bei der Sonja Priller in Rust im Burgenland und haben natürlich über Furmint geredet. Weil,
wie auch anders.
Ja, wenn man Furmint sagt, dann muss man zwingend Wenzel sagen. Das ist einfach so, weil es gibt kein anderes Weingut in Österreich, das so verwurzelt ist im Furmint, das auch den Furmint zurückgebracht hat. Auch das haben wir so ein bisschen andiskutiert mit den beiden. Und wir haben zwei Weine im Glas gehabt und das war natürlich zweimal Furmint, sinnvollerweise. Mhm. Einmal Alte Reben 23 und einmal Stockkultur 22. Beides fantastische Weine, auf ihrer Art und Weise jeweils.
Absolut.
Sehr, sehr, sehr spannend gewesen und natürlich die Geschichte, einerseits einmal dem Michael Wenzel zuzuhören, wie er sich durch die Historie und die Geschichte Österreich-Ungarns, seines Weinguts, seiner eigenen Familie dadurch
meandert, lustwandelt,
ja, sehr gut. Also natürlich ist es ausschweifend zu teilen, aber es ist einfach faszinierend zuzuhören, was der Mensch alles weiß.
Ja, was alles in diesem Kopf drin ist, ist ein Wahnsinn.
Unfassbar. Und dann natürlich wunderbar, die Sonja dabei zu haben, die auch hin und wieder mal ein bisschen lenkt.
Oder umschaut und sagt,
genau.
Hallo Zeit.
So, retour, genau. Und halt auch ihre Geschichte da drinnen zu haben, wie sie überhaupt den Michael kennengelernt hat, genau. Wie sie an das Weingut gekommen ist und wie sie mit ihrem Fotografie-Business schon auch so den ganzen Wandel irgendwo auch geprägt hat, der da passiert ist.
Ja, nicht nur mit dem Fotografie-Business, sondern ich glaube auch mit ihrer sehr direkten Art.
Voll.
Vielleicht dann nochmal was ganz anderes reinbringt. Mhm. Und ich glaube, dass diese Kombination das Ganze schon ausmacht.
Aber auch mit diesem Blick von außen, aber auch den Blick für Details. Ne?
Also 100%ig.
Sie ist eine Naturfotografin, wunderschöne Fotos. Mhm. Und mich hat eher öfters gesagt, so quasi, die Sonja schaut halt, mach es mal auf Sachen ganz anders, die sieht er gar nicht. Und das ist halt nicht nur in der Fotografie so, sondern das gilt halt wirklich allgemein, glaube ich. Es war richtig cool und war einfach für uns auch super zum Zuhören.
Absolut. Solche Folgen genieße ich immer extrem. Ich meine generell unsere Winzerinnen und Winzerfolgen. Natürlich höre ich die auch gern zu.
Naja, klar.
Aber das mache ich ja sowieso im Alltag auch sehr viel. Das heißt, für Winzerinnen und Winzerfolgen, da wird dann vielleicht nur mehr ein offeneres Ohr.
So ist.
Und wir hoffen, ja. Falls es noch nicht angehört hat, Wenzel-Folge.
Ja.
Ein bisschen Zeit nehmen, das ist ein guter Punkt, ja. Heute wieder Weißwein im Glas.
Yes.
Ist wieder Furmint.
Schauen wir.
Schauen wir uns mal an. Es ist fast so ein bisschen silberne Reflexe da drinnen.
Rein statistisch gesehen würde ich sagen, es ist wahrscheinlich nicht Furmint, weil so viel Furmint gibt es leider noch nicht.
Die Anbaufläche haben wir auch diskutiert. So viel gibt es da nicht.
Ja,
und es war nicht das Erste, was man da jetzt einfordert.
Ein sehr helles, goldgelb, ein bisschen silbrig.
Wir haben die kleinen Salto Balances.
Ja, passt ganz gut, finde ich, zu dem Wein.
In der Nase haben wir so eine schöne kleine Rundung drinnen. Und schönen Kalk, ne?
Ja, genau. Also das ist diese Kalkstaubigkeit, die sofort da ist.
Sofort nämlich.
Ist so ein bisschen was Reduktives drin, ne?
Ja, genau. Aber jenseits von diesem Kalkthema, das sofort da ist, also dieses Staubthema, das sofort da ist und dieses schon die Reduktion, die da drinnen ist, dann hast du so eine ganz tiefe Kernobstfrucht da noch drinnen.
Ja, so ein ganz reifer Apfel, finde ich.
Ja, so ein Mostkeller-Apfel. Du stehst schon in so einem Keller drinnen, da wird jetzt dann irgendwo daneben wird Most presst. Das kann ich als Oberösterreicherin mit viel Erfahrung sagen. So riecht es dann.
Ja.
Schöne Kräuter aber mit dabei. Also warme Kräuter fast ein bisschen.
Ja. Es spielt so ein bisschen zwischen warm, kühl, ne?
Ich muss einen Schluck nehmen, ich will mal wissen, wie das am Gaumen tut.
Oh, also ein bisschen so Zitronenmelisse und so wieder drinnen.
Mhm. Ja, ja. Also dieses ganze Mostapfel-Thema bleibt 100%ig. Ja. Das hat auch so ein bisschen die Struktur von so einem geilen, gelben, nicht gelben, roten Apfel.
Ja, weil es hinten also ein bisschen Gerbstoff hat.
Mhm. Genau. Ah, diese Säure, die so ein roter Apfel haben kann, ist da sehr schön drinnen.
Voll.
Also dieses leicht Robuste, das das haben kann, ist da drinnen so ein bisschen
rustikaler.
Ganz genau, das hat so ein bisschen Ecken und Kanten.
Hm. Und im Kern trotzdem diese Saftigkeit.
Der, da Apfel, haben wir, der rote Apfel ist
genau,
saftig,
der rinnt halt aus. Mhm. So,
ja. Ja, das hat die Säure von so einem roten Apfel, das halt, wäre der Apfel ein Getränk oder Trinkfluss ohne Ende. Mhm. Ne? Und das passt schon hier auch ganz gut dazu. Und trotzdem dieses kräutrige Thema mittendrin.
Voll. Hinten raus wird es ja immer schaliger. Ne? Mhm. Da ist dann wirklich nur mehr ganz leicht Fruchtfleisch auf dem, ja, Apfel drauf. Bei diesem Thema bleiben.
Gerbstoff schön.
Mhm. Guter Speichelfluss hinten, ja, dann.
Es schiebt schon an nach hinten.
Voll.
Ein bisschen Salz auch hinten drin. Mhm. Schön. Mhm. Zitrus, also zitrisch so ein bisschen mit dabei, das passt schon.
Ja, ja, aber es ist tatsächlich, ist mehr auf dieser, genau, Saftigkeit des Apfels, als wie nur auf diesem ganz hart zitrischen. Ja.
So ist es. Säure ist schon ordentlich da.
Mhm.
Mhm. Und jetzt bleibt man schon so ein bisschen Würzigkeit da, aber das ist ehrlich gesagt auch nicht überbordend.
Mhm.
Das ist schon, das schwingt so ein bisschen mit. Aber dringend will ich es wegen diesem schönen Apfel-Gerbstoff-Thema da. Ja. Das macht schon Spaß. Ne?
Voll.
Das ist schon lustig zu trinken.
Ja, ja, und das, also ich glaube, das soll es auch sein, das soll schon Wein sein, der wirklich getrunken wird. Das
so fühlt er sich auch an.
Fahren, das soll Trinkfluss, ja, haben, das soll Spaß machen.
Und ich finde es trotzdem spannend, dass dieses staubige Thema in der Nase so viel also viel stärker ist als, ja, jetzt irgendwie am Gaumen.
Ja.
So wie in der Nase viel mehr.
In der Nase ist das weit präsenter, ja.
Ja.
Auch das Ganze leicht reduktive in der Nase hast du eigentlich am Gaumen gar nicht. Das ist auch tatsächlich, wenn du den Wein länger karaffierst, zieht sich dieses Reduktive eigentlich mehr zurück.
Mhm.
Das ist jetzt eine halbe Stunde offen oder so, das ist wirklich quasi frisch aufgemacht. Aber ich finde es gerade in dem frisch offenen, mhm, geil. Also das braucht nicht unbedingt der Karaffen oder sonst was. Wenn du das karaffierst, wird die Nase eben ein bisschen weniger reduktiv. Aber sonst tut es ja auch nicht wahnsinnig viel. Deswegen habe ich mir gedacht, nein, ich möchte es eigentlich direkt so ausschenken, weil ich es so leibender so finde.
Absolut. Lass ja wunderbar trinken, genauso wie es ist. Ist aber trotzdem am Schluss als ein ganzes, ein kühleres Eck.
Ja.
Ist einfach so. Also auch von dem Ganzen, wie der herkommt, das ist schon grad,
ja,
am Schluss. Das macht, ja, am Anfang ein klitzekleines Bögelchen. Aber mehr nicht.
Ja, halt
auch
nur,
halt recht geradlinig.
Nur mit dieser Saftigkeit, nicht mit einer Überreife, genau, oder nicht mit einer,
exakt,
intensiveren Cremigkeit oder sonst irgendwas, was die Inrichtung, das muss wärmer sein, hindeutet.
Gar nicht, also alles, was das irgendwie hat, sagt einerseits so ein bisschen dieses Robustere, dieses, ja, Rustikalere, das Trinkfreudige und, mhm, natürlich auch so ein bisschen dieses insgesamt Kühlere.
Ja, cool.
Mhm. Gibt man durchaus auch, also das, ich versuche es gerade irgendwie zu pinpointen, wo ich hin tue. Das ist nämlich gerade nicht leicht, muss ich ehrlich sagen. Aber das ist auf jeden Fall eine Rebsorte, die so ein bisschen dieses Säure-Thema gut kann.
Mhm.
Ich überlege nur, wo ich Optionen habe. Ob es noch irgendwo Optionen gibt, die ich nicht sehe, gerade in diesem Rebsortenspektrum.
Ja, Furmint haben wir schon ausgeschlossen.
Ja.
Es ist immer noch kein Furmint.
Geht sich nicht ganz aus, halt insgesamt. Auch vom Aromenspektrum her ist, ja, es nicht ganz dem Furmint zuordnenbar.
Ja.
Aber ich würde es in dieses mitteleuropäische Thema, mhm, natürlich reinwerfen, klar. Das ist ja klar. Aber wo tun wir die denn hin, mein Freund? Also das ist auch was ich sehr gut Österreich zuordnen kann und möchte.
Ja, verstehe ich. Es ist nicht Österreich. Schade,
aber ich würde es auf jeden Fall da reinwerfen. Mhm. Es fühlt sich so mitteleuropäisch an.
Irgendwie. Ja, na sicher ist es auch. Also das ist auch hundertprozentig. Es ist nicht hundertprozentig das typischste Exemplar der Rebsorte, würde, mhm, ich sagen. Aber kann man schon hinkommen.
Mhm.
Vielleicht auch ein bisschen trivialer, als du jetzt denkst.
Ah ja, na dann ist ja gut. Aber wir haben Österreich schon mal ausgeschlossen. Ansonsten, ich habe überlegt, ob sie mit dieser Säure in irgendeiner Form Riesling ausgekennt hat, aber es passt mir einfach nicht von jemand anderem. Es tut mir von der Säure her nicht sofort in dieses Eck laufen lassen, mhm, aber es passt halt schon rein insgesamt. Ansonsten, wo haben wir denn nur viel Säure mit dabei? Oder soll es Riesling sein?
Es ist Riesling, ja, ja. Aber ich hätte schon ein bisschen laufen lassen.
Ich habe überlegt, ob es noch irgendeine andere sinnvolle Variante gab, tatsächlich für was so viel Säure aufbringt und was er trotzdem dieses Kernobstige kann.
Ja.
Weil das ist eine Kombination, die kriegst du mit Riesling und mit sonst nicht zu viel anderem hin, wenn es in diesem,
korrekt,
mitteleuropäischen Spektrum denn ist. Gut. Aber das heißt, wir sind in Deutschland, weil es Riesling ist und weil, ja, wir nicht in Österreich sind. Sehr schön.
Mhm. Aber wie gesagt, das ist halt nicht archetypisch Riesling,
nein,
sondern
nein, ist
es ist
nicht,
halt eine
aber das passt schon,
verspieltere,
mhm,
Stilistik für Riesling.
Haben wir in dieser Stilistik durchaus auch schon ein paar Mal im Podcast gehabt. Richtig. Das ist jetzt nichts ganz Neues für uns, deswegen kommen wir dann doch recht gut hin. Ich überlege nur, wenn man nicht gehabt zu einem Podcast, der das machen kann. Es gibt ja trotzdem genug junge deutsche Winzerinnen und Winzer, die so coole Sachen machen. Die Sachen machen, die man wunderbar trinken kann. Frage ist nur, wen haben wir noch nicht gehabt?
Also coole junge Winzer ist schon mal ein guter Start.
Wundervoll.
Aber ich glaube auch, dass du nicht hinkommen kannst.
Ah, okay, weil ich einfach nicht kenne, oder was?
Ich glaube nicht, nein.
Aha.
Also du hast den Namen, wenn ich ihn dann nenne, schon mal gehört.
Okay. Aber noch nichts.
Aber wirst jetzt gehabt. Nicht hinkommen.
Okay, aber dann bringt es ja nichts.
Deswegen meine ich, ich glaube, ich muss es da erzählen.
Du tell.
Wir sind nämlich beim Winzer mit einer ganz besonderen Geschichte, nämlich nicht nur insgesamt, sondern auch in Bezug zu unserem Podcast.
Aha.
Es passiert ja immer wieder, dass uns Winzerinnen und Winzer schreiben, die uns Weine schicken wollen.
Richtig.
Und unser Zugang ist ja immer, ja, schickt uns die Sachen, wir verkosten das, geben euch ehrliches Feedback, weil wir stellen halt dann am Schluss nur das vor, was uns wirklich taugt.
Mhm.
Entsprechend sind es, ich würde sagen, irgendwelche 10% maximal von den Sachen, die wir zugeschickt kriegen, die wir dann tatsächlich vorstellen.
Ja.
Weil meistens sind die Sachen, die wir zugeschickt kriegen, ja schon sehr educated guesses, sage ich jetzt mal. Also es ist ja meistens schon was, wo einerseits die Winzerin Winzer das macht oder wenn es uns jemand schickt, der was sagt, hey, das könnt euch taugen, dann ist das ja meistens schon mit einem gewissen Hintergedanken und einem gewissen Verständnis, was wir sonst so geil finden.
Voll.
Und trotzdem sind es am Schluss halt 10%, weil wir sagen halt immer, ja passt, wenn es uns hundertprozentig abholt, ja, aber eigentlich machen wir die Auswahl ja selber.
Mhm.
Du kannst mir gerne was schicken, ich gebe dir Feedback, ich sage dir, ob ich das leibend finde, aber das heißt halt nicht, dass ich es vorstelle. Im Endeffekt ist das ja auch komplett wurscht, ob uns das schmeckt. Na, wir sind
zwei Leute.
Keine Verkoster, wir sind keine Profis.
Wir sind einfach zwei Leute.
Genau, wir sind einfach zwei Leute, die ganz gern Wein trinken. Wir können nur sagen, schmeckt uns, schmeckt uns nicht. Ich mache es halt schon so, dass ich versuche, möglichst detailliertes Feedback zu geben. Es dauert, mache ich es mal ein bisschen an dieser Stelle auch. Gleich mal sorry an alle Winzerinnen und Winzer, die auf Feedback warten.
Scusi, Kinder, manchmal dauert es wirklich.
Ja. Aber wir probieren, dass wir sich das halt in Ruhe anschauen, gescheit anschauen. Und da im Glas haben wir so einen Winzer, der mir die Weine geschickt hat. Und das schon Ende 2024 und ich habe das damals gekostet. Und das hat mich nicht hundertprozentig überzeugt.
Mhm.
Es war ja, ein bisschen unbalanciert. Die Säure ist ein bisschen neben dem Wein gestanden und ich habe halt versucht, das mal einerseits mit Luft nochmal anzuschauen und dann versucht zu finden, was da dahinter ist.
Ja.
Und es ist nicht wahnsinnig viel weiter gekommen.
Mhm.
Und ich habe dann dem Winzer, dem Laurin Eberling, unserem heutigen Winzer, geschrieben und habe gesagt, hey, voll cool, da ist meine detaillierte Verkostungsnotiz, das taugt mir nicht. Und er hat sich extrem bedankt, hat gesagt, er versteht das total und hat dann einen Move gemacht, den ich sehr, sehr geil finde, nämlich er hat gesagt, ja, er hat eh schon überlegt, den Weinen mehr Zeit zu geben, auch mehr Zeit auf der Vollhefe. Und er hat wirklich halt aus dem, was ich ihm als Feedback gegeben hat, Schlüsse gezogen in gewisser Form, was ich grundsätzlich leidend finde. Und vor allem hat er es positiv aufgenommen und hat gesagt, hey, ihm würde es halt taugen, wenn er mir den nächsten Jahrgang auch wieder schicken darf, einfach nur, um zu schauen, wie verändert sich das. Weil jetzt hast du halt wen an der Hand quasi, der was das halt im Detail dir verkostet. Und wenn du den nächsten Jahrgang dann draufkriegst, ist für uns natürlich spannend.
Sicher.
Und er hat gemeint, für ihn ist es auch super spannend, weil dann sieht er halt, tut sich da was, geht aus meiner Sicht, die ja wurscht ist, aber trotzdem halt einfach eine Außensicht ist, in die richtige Richtung.
Mhm.
Verändert sich das, ist es wieder dasselbe, also liegt es vielleicht auch einfach an mir. Ne?
Ja.
Und er hat mir dann den neuen Jahrgang geschickt, 2024. Und ich habe gesagt, ja cool, schick, schau ich mal an. Wieder das Ganze verkostet. Und dann war halt das im Glasl.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, okay, das ist halt nicht das unbalancierte Ding von davor.
Mhm.
Da hat sich was da, der Wein hat sie in sich gefunden. Ne? Davor war Jahrgang 23, das war 24.
Mhm.
Ist auch ein bisschen wärmerer Jahrgang. Ne? 23 war sehr auf der Säure auch.
Mhm.
Das hilft dem natürlich im Gesamten. Und dann halt ein paar weinbauliche Veränderungen. Aber ich finde es halt super, wenn wer sagt, ja passt, Feedback, das nehme ich, schickt er dann was und dann siehst du auch, wie die Person wirklich Schritte gemacht hat.
Mhm.
Und dann habe ich gesagt, ja gut, das hat sich auf jeden Fall diese Bühne verdient, weil das ist jetzt da was, was ich vorstellen möchte. Und nach dieser kleinen Vorgeschichte müssen wir jetzt in die Vergangenheit reisen vom lieben Laurin und zuerst einmal ein bisschen weiter, nämlich in einen Elektrotechnikbetrieb in den 90er.
Mhm.
Der Laurin ist nämlich in Frankfurt am Main aufgewachsen, als Kind einer Handwerkerfamilie quasi. Der Opa hat eine Elektrotechnikfirma gehabt, in die ist dann später der Onkel vom Laurin eingestiegen, mittlerweile auch sein Bruder, also wirklich Familienbusiness. Aber halt jetzt gar nichts mit Wein am Hut gehabt, das Ganze. Und der Laurin hat dann mal Abitur gemacht und hat sich überlegt, was er langfristig machen will. Und natürlich war das Thema, ins Familienunternehmen einzusteigen, ein logisches irgendwo. Ne?
Ja.
Also klar, das war halt da. Es geht, es ist grundsätzlich ein super Betrieb. Das Problem war nur, der Laurin hat vor Strom überhaupt keinen Schimmer gehabt, hat er selber gesagt. Und er hat gemeint, er versteht es heute noch nicht ganz. Es ist ihm heute noch nicht ganz koscher, was das eigentlich ist.
Sehr gut.
Und hat er halt gesagt, ja passt, er hat gemerkt, das ist nicht langfristig. Mhm. Nach der Matura hat er sich dann so ein bisschen überlegt, was er jetzt machen soll, weil so Bürojob ganz klassisch war ihm schon auch klar, dass das nicht ist. Er wollte schon irgendwas mit den Händen auch machen.
Mhm. Aber halt nicht Elektrik.
Genau, nichts mit Strom bitte. Aber du machst halt einmal Matura, wenn du noch nicht ganz sicher bist, wo es hingehen soll. Und der Rest seiner Kollegen in der Klasse ist halt so in Richtung Bankensektor gegangen, aber wir sind in Frankfurt, das macht vollkommen Sinn.
Geht halt auch.
Banking, Wirtschaft, all das.
Ja.
Vor allem auch, du hast jetzt eine Matura gemacht, aber halt jetzt nichts irgendwie in Richtung schon Beruf, du hast Kartell gemacht oder so. Ne? Also wäre es sonst mit Elektrotechnik vielleicht auch wieder schwierig geworden. Aber jedenfalls, ja, gar keine Ahnung. Er hat zu dem Zeitpunkt, wie er maturiert hat, aber schon so ein bisschen eine Idee gehabt, was ihm interessieren würde. Er hat nämlich mit 16, 17 im Urlaub komplett random in der Unterkunft ein Buch liegen gesehen und hat sich das Buch angeschaut und durchblaut. Und das war von der Christina Fischer Weinwissen.
Mhm.
Also so, ja, ein ganz, ganz großer Schmöcker, aber totaler Klassiker halt, wo alles Mögliche über Wein drinsteht. Ja? Also so richtig überblicksmäßig.
Mhm.
Und er hat sich gedacht, boah, Wein ist so unterschiedlich und so komplex, eigentlich cool.
Also ein Teenager, der sich eine Weinenzyklopädie schlappt und da einfach einmal
ich glaub,
lesen
ich glaube, er war einfach
Wahnsinn.
Richtig fad in dem
Möglich.
Urlaub. Jetzt muss man dazu sagen, ja passt, Frankfurt liegt ja östlich vom Weinbaugebiet Rheingau.
Yes.
Also man fährt fast so 30 Minuten in die Weinregion um und das macht schon gerne als Wochenendprogramm.
Ja, okay.
Das ist so ein bisschen so vergleichbar wie für uns vielleicht Wachau oder sowas, dass du halt da schnell mal runterfährst, ein bisschen wandern gehst, ein bisschen spazieren gehst, zu dem einen oder anderen Heurigen irgendwo einkehrst, irgendwo mal eine Weinprobe machst oder so. Also das ist schon was, was da ist.
Mhm.
Aber halt jetzt nichts im Detail. Also sie haben jetzt familiär keinen Hintergrund gehabt, aber er hat das gekannt. Und in Frankfurt selber gibt es ja sogar im Stadtgebiet einen kleinen Weingarten, das habe ich auch nicht gewusst.
Wirklich?
Aber es ist anscheinend mehr Show. Also es ist nur so ein Hektar, der irgendwie so mehr so Repräsentation. Wir gehören auch irgendwie borderline zum Rheingau, wir wollen da dabei sein. Also kein Weingarten, nicht so wie in Wien, sondern halt so ein bisschen, wir würden halt auch gern. Und sonst ist Frankfurt ja eigentlich Apfelwein. Tradition, also.
Ah, stimmt. Ich nenne es nicht Most. Don't do it. Stopp.
Aber du hast die gefunden.
Nein.
Du hast über die Connection. Nein. Spaß beiseite. Also Wein selbst, wenig Thema. Aber das Buch hat ihm halt irgendwie getaugt und ihm ist bewusst worden, da gibt es viel, das ist interessant. Und Interesse ist mal geweckt. Er schließt sein Abitur aus, hat irgendwie Interesse am Weinbau und was macht man, wenn man ein Abitur in der Tasche hat und Weinbauinteresse hat? Richtig, man schaut nach Geisenheim.
Ich glaube.
Logisch, es macht halt irgendwie Sinn, es ist auch nicht weit entfernt von einer.
Ah, stimmt.
Es ist um die Ecken.
Nähe. Mhm.
Voll. Das heißt, Laurin hat gesagt, ja passt, Vorpraktikum muss ich machen, weil du brauchst ja vor Geisenheim mindestens 6 Monate Praktikum.
Genau.
Bis jetzt hat er immer im Sommer halt in der Firma vom Onkel ausgeholfen, also halt ja ein bisschen in diesem Elektrotechnikbereich, aber halt nichts Fachspezifisches.
Mhm.
Das heißt, er muss einmal ein Weingut suchen, hat einfach einmal eins ausgesucht, hat das angeschrieben, und mein Praktikum gestartet. Das Ganze ist direkt in Hochheim. Das ist einer der ersten Orte, wo es dann wirklich Wein gibt und was schon offiziell Rheingau ist. Also halt das Näherste mehr oder weniger. Und der Laurin hat gesagt, das war halt ein richtiger Kulturschock, ehrlicherweise.
Mhm.
Weil pur aus der Stadt, noch nie wirklich was kackelt in seinem Leben, kommt halt da noch am Sommer, wo er 2 Monate gechillt hat nach der Matura und halt sein Leben genossen hat, sagen wir mal so, kommt er halt da ja, eigentlich nur mit Schulwissen mehr oder weniger da im September hin. Im September heißt es dann schnell einmal, 2011 war das wohlgemerkt, heißt dann schnell einmal Lese.
Mhm.
Also da geht es dann gleich mal richtig los. Das waren dann so 15 Stunden Arbeiten pro Tag.
Da
plus
noch
jeweils eine halbe Stunde hin und her pendeln.
Ja, ja.
Je nach Stau, also kann auch ein bisschen länger sein. Der Laurin hat gesagt, zu dem Zeitpunkt war er sicher nicht zu 100% bereit für den Beruf,
mhm.
aber auch das Weingut war nicht 100% bereit für ihn. Also es hat sich auf beide Seiten nicht hundertprozentig gut angespürt. Es hat ihm wirklich gar nicht getaugt eigentlich. Er hat über den Winter ganz viel also unnötige, depperte, erfundene Aufgaben machen müssen, weil halt dann nichts mehr los war.
Ja.
Sie haben natürlich auch am Arsch gegangen. Und ja, war halt alles in allem eine Chance. Er hat die 6 Monate trotzdem irgendwie durchgezogen.
Okay.
Hat gesagt, ja, passt. Aufgehört. Müssen wir jetzt irgendwie machen.
Mhm.
Ist dann noch für ein paar Wochen zum anderen Weingut gegangen, um so quasi irgendwie zu sagen, liegt es am Weingut oder liegt es an mir?
Mhm. Gescheit.
Und zwar war er da in Erbach beim Weingut Jakob Jung.
Mhm.
Das war schon einiges besser, hat er gesagt, aber es hat für ihn halt diese 6 Monate Qual nicht aufwiegen können.
Ja.
Und er hat erst einmal hingehört und hat gesagt, okay, Wein ist es halt nicht.
Okay.
Also, das war I failed.
Das war meine Frage gewesen.
Ja.
Sagst nach diesen 6 Monaten dann einfach, gut, doch nicht Geisenheim, sondern wir machen was anderes.
Ohne einen Hintergrund in dem Ganzen, ohne irgendwie eine Perspektive groß zu haben, was es dann nicht taugt.
Von Zwang zu haben. Du musst das ja nicht machen.
Genau. Also nein, weg damit. Lauren hat sich gedacht, ja, was jetzt?
Mhm.
Hat sich ein bisschen überlegt, was ihm noch interessiert hat in der Schule. Und gesagt, ja, also ein bisschen das ganze Weltgeschehen hat ihn immer interessiert. Wirtschaft natürlich schon auch, weil das schon immer präsent war. Politik war ja also Leistungsfach, also passt schon. Studieren wir halt einmal Politikwissenschaften.
Aha, Bobby.
Ja, klar. Er hat sich dann so ein paar Unis angeschaut, beworben und ist schlussendlich nach Mannheim gekommen. Hat dort 2 Semester vor allem irgendwelche Umfragen gemacht.
Nice.
Also viel Stochastik, sehr trocken, nur vom Computer. Also eigentlich genau das, was er ja selber nie wollte.
Mhm.
Jetzt auch nicht so leiwand. Kann es auch nicht sein, zurück zum Start.
Mhm.
Es hat dann so ein bisschen die Family braucht, die ihn wieder in Richtung Wein gestoßen hat,
mhm.
weil die gesagt haben, hey, das Weinthema, da warst du so mit Leidenschaft dran, das war halt irgendwie vom Betrieb her, der Ausbildungsbetrieb hat halt nicht passt, aber das hat dir persönlich taugt.
Mhm.
Da warst du drin.
Mhm.
Willst du das nicht nochmal da eine zweite Chance dem Weinbau geben quasi. Schon mal sehr, sehr gut. Er hat gesagt, okay, passt, schauen wir mal, hat dann mit ein paar Leuten, die er so irgendwie kennt hat oder vermittelt gekriegt hat, aus der Weinbranche auch nochmal geredet, ein paar Bekannte und die haben ihm alle gesagt, mach kein Praktikum, mach als Quereinsteiger einfach eine Lehre, weil du musst einmal die Basics lernen. Du wirst da immer der Schwarer tun, wenn du da reinkommst und eigentlich irgendwie die Betriebe schon ein Vorwissen erwarten, mehr oder weniger.
Du musst das Hackeln lernen am Schluss.
Genau, du musst einmal lernen, wie die Arbeit geht.
Mhm.
Ne? Und dann hat er gesagt, ja passt, dann machen wir halt das, also nicht Geisenheim, sondern einfach einmal lernen, wie ein Pumpen funktioniert, wie ein Traktor zum Fahren ist.
Ja.
Ja, also so wirklich die kompletten Basics, das Handwerk von Grund auf, das macht mehr Sinn, also Winzer ausbilden.
Mhm.
Nachdem er jetzt 2 Semester studiert hat, dann ein bisschen überlegt hat, was er macht, war er halt relativ knapp dran wieder mal und hat geschaut, wer überhaupt noch einen Lehrling nimmt, hat ein paar Betriebe angeschrieben. Gelandet ist er dann beim Weingut Hans Bausch in Hattenheim.
Mhm.
Ganz klassischer Betrieb damals, 2013, wie er angefangen hat, war das auch noch ein bisschen kleiner als heute. War im Endeffekt so ein Betrieb mit um die 12 Hektar.
Mhm.
Und da war der Hans Bausch, namensgebend, der Eigentümer, der Chef und der Stefan Molitor, das war der Kellermeister damals. Und der Lauren war halt der Praktikant oder der Azubi. Und das war's. Die drei haben den Laden geschmissen.
Ah, ja.
Und das war halt grundsätzlich einmal super, weil, ja, klar, du hast extrem viel gelernt, weil du hast da sofort überall hingreifen müssen und mitarbeiten müssen.
Mhm.
Richtig. Da gibt es keiner, schauen wir mal und du schaust einmal nur zu. Die brauchen halt die Arbeitskraft da wirklich. Und andererseits war es super, weil sowohl der Hans Bausch als auch der Stefan Molitor Quereinsteiger waren.
Ah, super.
Die haben beide Schlosser gelernt eigentlich.
Aha.
Und haben halt dadurch auch noch einfach einen anderen Blick auf Weinbau so ein bisschen gehabt.
Ja.
War für ihn natürlich praktisch, weil er halt auch einfach Quereinsteiger war.
Mhm.
Und er hat gesagt, er hat da einfach handwerklich abseits von Weinbau extrem viel gelernt, weil die haben halt Traktoren repariert. Ne?
Die Maschinenbautechniker kennen das.
Na klar, die haben halt alles repariert, die haben alles selber gebaut, die haben ganz viel Sachen sich auch zusammengebaut und Hilfsmittel gebaut, mehr oder weniger selber. Also das war halt super spannend. Und da hat er halt einfach ja, viel mehr gelernt, was darüber hinausgeht, als wie nur das Weinbauliche.
Mhm.
Spannend war auch, dass sie im Betrieb mit Pferden gearbeitet haben. Jetzt nicht per se im Weingarten klassisch, sondern es hat halt dort ein Pferd gegeben. Der Hans Bausch hat ihm erzählt, früher hat sein Opa da wirklich viel mit Pferd gearbeitet quasi.
Ah, okay, das kommt von der Familie. Das
kommt mehr von der Familie, genau.
Wenn man doch das dann zwei Schlosser mit Pferd.
Richtig. Pferd waren halt da, aber der Lauren hat also Sachen machen müssen wie Stall ausmisten. Mhm. Gleichzeitig war durch die Verfügbarkeit natürlich der Mist da. Das heißt, die haben den Kompost schon genutzt und haben den Kompost schon verwendet, weil sie gesagt haben, naja, gut, das ist eh da. Also es war vielleicht weniger ideologisch geprägt jetzt, aber es war halt praktisch und das macht halt Sinn. Das ist halt ein guter Kompost, der aus Pferdemist entsteht. Und der Lauren hat gesagt, das hat ihm damals schon inspiriert irgendwo, weil er auch schon so ein bisschen auf dieser Bio-Welle, sage ich jetzt mal, gesurft ist. Er hat gemeint, er hat in der Schule einen Lehrer gehabt, der einer viel über Lebensmittel und Produktqualität beibracht hat. Und halt, der hat mit einer halt Videos geschaut, quasi wie Massentierhaltung ausschaut und was das bedeutet und wie die Alternative ausschaut und was biologische Bewirtschaftung so ein bisschen angeht. Und so. Also einfach so ein bisschen an Diskurs angestoßen über das Thema.
Das finde ich extrem super.
Extrem wichtig auch. Ne? Sieht man auch wieder da an dem Beispiel, wir sehen dann ja die weitere Entwicklung auch, was das ausmacht. Ne? Das ist einfach nur irgendein Lehrer in irgendeiner Schule, wo irgendein Typ, in dem Fall der Laurin drin sitzt, den das aber eigentlich komplett inspiriert hat. Er hat erzählt, er hat damals dann mit seinen Eltern daheim halt diskutiert, wie viel Fleisch man essen muss in der Woche und wo man das einkauft, ob man nicht vielleicht mit den Fleischern in der Umgebung arbeiten sollte und ob man sich das nicht anschaut. Also halt richtig so überlegt und versucht irgendwie diese Produkte, die er da konsumiert hat, zu verstehen. Schon mal ein super Zugang. Ob du dann am Schluss sagst, du willst jetzt da irgendwas biologisch machen oder nicht, ist ja wurscht, aber du beschäftigst dich mit dem, was du isst.
Du kannst tatsächlich diese Überlegung treffen. Wenn du nicht einmal weißt, was das alles heißt, kannst du diese Überlegung gar nicht treffen. Ganz und wenn du als Kind niemals irgendwelche Berührungspunkte hast, als Teenager nicht weißt, was ist, vielleicht von daheim nicht, weil da auch niemals irgendwo ein Berührungspunkt da war.
Ja, mitten in der Stadt?
Ganz genau. Dann kannst du niemals irgendwie eine informierte Entscheidung treffen. Ja. Deswegen finde ich das so essentiell, dass an Schulen sowas unterrichtet wird. Es müsste meiner Meinung nach eigentlich irgendeine Form von verpflichtendes
Fach geben, ja.
Wenn es kein Fach ist, dann zumindest eine Woche, wo darüber diskutiert wird, jedes Jahr.
Voll. Aber das war ja einfach nur Zufall im Endeffekt, weil der Lehrer das halt selber wichtig gefunden hat. Ja. Ne? Jedenfalls hat der Laurin das halt dann natürlich spannend gefunden, dass da mit Pferd gearbeitet wird, mit Mist gearbeitet wird und was da passiert. Hat ihm halt sofort so ein bisschen interessiert. Auf dem Betrieb ist sonst halt natürlich ultraklassisch gearbeitet worden. Ne? Also das war jetzt nicht biozertifiziert oder sonst was. Aber diese paar Details haben ihm halt damals schon getaugt. In der Berufsschule wiederum war das ein bisschen anders. Da war halt Wein nach Rezept, ganz klassisch. Ne? Wir sind eben da 2013 herum. Und ja, er hat halt gesagt, das war halt so, ja, zuerst hast du systemische Mittel im Weingarten drauf, dann nimmst du ein bisschen Hefe zum Verkehren und dann schwefelst du das Ding tot und Geschichte ist erledigt.
Stabilität.
So. Genau. Ja. War halt so, ist auch ein bisschen natürlich nochmal extra dem Rheingau geschuldet, weil da halt zu dem Zeitpunkt auch sehr wenig passiert ist, muss man auch dazu sagen. Aber es war halt so ein bisschen fad. Hat aber auch da Lichtblick gegeben, hat er gesagt. Also er hat zum Beispiel in der Schule eine Lehrerin gehabt, in der Berufsschule, die aus dem Gartenbau eigentlich gekommen ist und davor beim Demeter-Betrieb gearbeitet hat. Auch schon mal super, also so ein bisschen Einblick in die Biodynamie, aber ganz sanft hat der Lauren gemeint, weil die hat halt nur beim Demeter-Betrieb einmal gearbeitet gehabt. Das heißt, die hat gewusst, das gibt es auch. Horizont war breiter, die war jetzt keine überzeugte Biodynamikerin oder sonst was. Aber hat einer halt einfach ein bisschen gesagt, schau her, es gibt schon auch andere Möglichkeiten. Auch. Es gibt schon ein größeres Spektrum. Das allein hat natürlich schon wieder geholfen. Und andererseits hat es auch noch eine Kollegin in der Ausbildung gegeben, die damals am Weingut Künstler gelernt hat. Nämlich die Katharina Salzgeber, heute gemeinsam mit ihrem Partner, dem Niki Saas, für den Nikolaihof verantwortlich.
Yes, yes.
Und die Katharina war damals einfach auch schon so ein bisschen in dem Thema Biodynamie drin.
Ja, klar.
Und die kommt ja ursprünglich aus Vorarlberg und so und ist aber dann 2016 schon in Richtung Jurčić gegangen und so. Also da hat es dann wirklich schon viel gesehen. Und zwischen 2013 und 2016 war es quasi mit dem Lauren gemeinsam an der Berufsschule.
Ah, okay.
Das heißt, die haben wirklich viel gemeinsam gemacht. Der Lauren hat auch gesagt, sie zwei waren die, was halt am interessiertesten an dem Thema waren. Die haben ganz viel gemeinsam gelernt, sind in der Schule ja immer so ein bisschen aufgefallen. Also es hat mich sehr erinnert an die Bermuda-Dreieck-Geschichte vom Carsten Salwächter, Conny von Conny und Evi und Jonas Brandt in Veitshöchheim damals. Also auch da, der Lauren erzählt, sie waren halt eher die, die ein bisschen gechallenged haben, ein bisschen nachgefragt haben, warum das jetzt so ist und ein bisschen auch vielleicht ein bisschen eher auf der aufmümpfigeren Seite waren. Ende seiner Ausbildung hat der Lauren dann mal wissen wollen, ob das eigentlich auch funktioniert, was er da großteils mit der Carina gemeinsam sie zusammendenkt. Also das ganze Bio-Biodynamie-Thema, weil Bio-Biodynbetriebe hat es seit 2015, 2016 im Rheingau sehr, sehr, sehr wenig gegeben. Vor allem welche, die das ernsthaft machen. Und er hat gesagt, ja, die Theorie allein ist eh cool, aber du musst das da mal ausprobieren. Deswegen hat er dann mehr inoffiziell als offiziell 4 Reihen von seinem Ausbildungsbetrieb gepachtet und hat einfach meinen eigenen Wein gemacht. Also ganzen Handarbeiten über den Sommer auf die 4 Reihen, gebrauchtes Barrique gekauft, also direkt selber mal umgesetzt. Und er hat gesagt, es war grundsätzlich gut, war guter Wein. Er hat handwerklich schon einige Schnitzer eingebaut. Das ist ihm auch bewusst. Aber das hat halt dazugehört. Er hat viel spät gelesen zum Beispiel.
Gut, dafür hat man 4 Testreihen, das passt schon.
Genau. War halt einfach einmal ein Versuch, war spannend. Aber er hat gesagt, okay, gut, jetzt ist die Ausbildung erledigt, ich habe mal ein bisschen was ausprobiert. Es kann es noch nicht gewesen sein, ich muss noch mehr wissen. Mhm. Und es war ja irgendwie noch was offen.
Naja, zurück nach Geisenheim.
Richtig, natürlich zurück nach Geisenheim. Er hat das machen müssen, weil jetzt war es irgendwie halt doch wieder geil. Ne? Jetzt war er doch wieder in dem Thema drin. Dann musst du da auch weitermachen und das noch weiter studieren. Also Weinbaustudium drangehängt. Im ersten Semester hat er gesagt, war mal so ankommen ein bisschen angesagt. Und dann ab dem zweiten Semester, dass ich dachte, ja passt, nebenbei irgendwo arbeiten, weil er will ja weiter ausprobieren. Und jetzt musst du irgendwo sinnvoll praktisch was machen und dann musst du im Rheingau halt überlegen, wo kannst du sinnvoll praktisch was machen, wenn die Bio-Biodünn interessiert. Dann gibt es eigentlich nur mehr einen Namen, der überbleibt, nämlich Peter Jakob Kühn.
Yes.
Macht halt Sinn. Es war mehr Ausschlussprinzip, hat der Lauren eben gesagt, aber es war insgesamt halt in der Region so das Thema, es gibt niemand, der aus Überzeugung biologisch arbeitet, also biologisch, da geht es noch gar nicht um Biodünn, sondern biologisch arbeiten aus Überzeugung und nicht damit es auf dem Etikett draufsteht, war quasi damals so das Ding, das ist nur bei Kühn so. Die machen das halt wirklich ernsthaft.
Mhm.
Dann hat er sich dort beworben, für den Sommer quasi als Praktikant, war Probearbeiten dort und es war sehr schnell klar, das passt einfach. Also aus dem Plan eines Sommerpraktikums wird eigentlich direkt ein Werkstudent. Also er arbeitet einfach neben am Studium direkt ab April 2016 bei den Kühns.
So lustig, die Kühns haben so viele WerkstudentInnen gesammelt
also ja, über die Jahre. Mach es gut. Die nächste große Veränderung im Leben vom Lauren kommt dann aber gleich im Dezember 2016. Ne? April 2016 fängt er bei den Kühns an. Dezember 2016, seine Freundin, da dann schon Frau, die haben kurz davor geheiratet, bringt nämlich ihren ersten Sohn auf die Welt.
Oh, wie sie.
Ja, Geisenheim, mehr oder weniger 20 Stunden bei den Kühns, kleines Kind.
Mhm.
Und Achtung, er pendelt immer noch nach Frankfurt.
Ach so.
Also war schon richtig zach.
Ja.
Sehr schwierige Zeit, der Lauren hat er gesagt, das wäre ohne die ganze Familie daheim nicht gegangen. Also da ist sehr, sehr viel Unterstützung, Gott sei Dank gekommen. Er hat ja gesagt, ja passt, er möchte das Studium fertig machen. Arbeitet da eben nebenbei bei den Kühns über das ganze Studium hinweg, großteils im Außenbetrieb, bei ein gewisser Alex Saltaren.
Ja.
Ihr könnt euch erinnern, Folge 175, kurz nach ihm bei den Kühns anfängt. Also der Alex war quasi der Azubi vom Lauren kurz.
Lustig.
Und hat dann bald den Keller übernommen.
Aber ich dachte, das muss irgendwie rausgehen, dass ihr die gesehen haben.
Voll. Mhm. Mit Alex hat er ganz, ganz viel zusammengearbeitet. Lauren macht dann seine Bachelorarbeit fertig.
Mhm.
Übrigens über das Thema Hornkiesel in einem Versuchsweingarten in Geisenheim.
Mhm.
Den Versuchsweingarten hat natürlich der Georg Meissner geplant und gepflanzt damals. Sehr, sehr spannend. Und nach dem Abschluss war klar, auf Dauer geht es nicht so weiter. Ne? Mhm. Also muss seine Frau entlasten, die ist nach der Karenz jetzt auch retour in ihr Ausbildung gegangen quasi. Mehr Zeit daheim ist notwendig, das geht sich halt mit dem Pendeln nicht aus.
Mhm.
Und auch bei den Kühns war es damals ein bisschen schwieriger. Kleine Jahrgänge in 16 und 17, entsprechend auch keine Möglichkeit, da jetzt in Lauren fix anzustellen.
Mhm.
Also retour nach Frankfurt, jetzt hast du halt nicht so viele Möglichkeiten, ne? Weil jetzt Weinbau irgendwie geht nicht, weil das ist nur mit langen Arbeitstagen und Pendeln verbunden, das geht sich nicht anders aus. Ob du jetzt eine halbe Stunde fährst oder 40 Minuten fährst, ist ja wurscht.
Mhm.
Und einen besseren Betrieb als wie die Kühns findest du auch nicht.
Yep.
So. Das heißt, es war klar, es muss irgendwas innerhalb der Stadt sein. Sommelerie wird gehen, Gastro. Hat in Lauren jetzt mit den Arbeitszeiten auch nicht so zart, weil es ist mit einem Kind jetzt auch nicht optimal.
Sagen, mit Kind schwer vereinbar dann wieder.
Richtig. Also Handel.
Mhm.
Er hat zuerst einmal bei einem italienischen Weinhändler angefangen, da war er so ein halbes Jahr.
Mhm.
Der Typ war eher ein richtiges, entschuldige die Ausdrucksweise, Originalzitat, Arschloch.
Mhm.
Also richtig geschissen. Die Strukturen waren eher wie bei der Mafia, hat er gesagt.
Mhm.
Das hat er halt dann irgendwie durchdruckt das halbe Jahr, weil er es nicht gleich eingestehen wollte, dass das einfach ein kompletter Blödsinn ist. Und auch nicht einfach sagen wollte, ja, ich gehe halt gleich wieder. Ja, immer ein bisschen schwierig. Aber dann hat er gesagt, na passt, das ist es nicht. Als nächsten Job hat er was Spannenderes gefunden. Und zwar war er beim Frische Paradies in Frankfurt.
Was ist das frische Paradies in Richtig. Frankfurt?
Mir hat das auch nicht gesagt, in Deutschland ist das schon so ein bisschen ein Ding. Es ist im Endeffekt ein High-End-Gastro-Zulieferer, vor allem für Fisch und Fleisch und halt auch so ein bisschen Wein. Und die haben einerseits, die kommen ursprünglich eher aus dem Hamburger Raum, glaube ich, und die haben quasi einfach so Märkte, wo sie wirklich nur Gastro beliefern, aber sie haben auch Endkundenmärkte.
Ist es
so,
einfach Transgourmet Deutschlands?
Ich glaube es ein bisschen, ja. Ah. Nur nicht so auf, also weil Transgourmet ist ja trotzdem sehr groß.
Ja.
Und das ist dann ein bisschen kleinerer und exklusiver wirklich. Also die haben wirklich so eine Weinbar und Bistro da dabei gehabt. Mit einer okay. Küche, wo sie live mit die Produkte gekocht
wirklich?
Haben. Also du hast quasi einige erkennen, hast gesagt, ja passt, ich hätte gerne jetzt, weiß nicht, den Saibling oder sonst was.
Hm.
Und das hätte ich gern zubereitet mit den Zitronen und dem Thymian. Macht's mir da was draus.
Interesting.
Voll. Und das heißt, da ist halt auch Mittagsgeschäft gegangen und so. Mhm. Und da sind Leute zum Essen hingegangen. Okay. Und du hast halt Weinberatung gehabt. Also er war wirklich im Weinberatungsthema drinnen. Mhm. Sprich, Endkunden kommen zu dir in deine Weinhandlung quasi. Ist halt ein größeres Geschäft. Aber kommen zu dir in die Weinabteilung und sagen, hey, ich hätte gern dieses und jenes. Und der Lauren hat gesagt, ja, er hat dort mit einem Kollegen, mit einem erfahrenen Kollegen aus der Sternegastro zusammengearbeitet. Also der war früher Sternegastro-Sommelier, hat also viel gewusst schon über Wein, weil der Lauren zu dem Zeitpunkt hat halt gewusst, Rheingau-Riesling.
Ja, und wie mache ich denn?
Ja, genau. Aber und das war es aber dann auch schon wieder. Ja. Also international gar keinen Plan, hat er selber auch gesagt. Und das war halt natürlich voll spannend. Privatkunden auf höherem Niveau, die haben schon Geld ausgegeben für Wein. Also das war auch ganz, ganz lustig. Und hat ihm halt einfach den Horizont geöffnet. Sie haben halt da ganz viel aufgemacht, ganz viel verkostet mit den Kunden. Teilweise haben dann die Kunden auch wieder Sachen mitgebracht quasi und haben halt andere privaten Schätze da geöffnet in kleine Runden und so.
Spannend. Also
da haben sie halt auch viel Privatkunden dann vernetzt über das Geschäft, mehr oder weniger, weil da waren halt Weinliebhaber dort. Ne?
Hm.
Und dann hat es halt da kleine Tastings so off the record gegeben, wo es halt ja Burgund Grand Cru einmal durch oder halt Bordeaux groß getrunken haben und so. Was halt für ihn super spannend war, weil er war halt eher für das ganze Rundumatum und die Location da und die haben halt mit einer gemeinsam aufgemacht und er hat das halt auch alles kosten können.
Und das im frischen Paradies.
Ja, ja.
Faszinierend.
Also da ist richtig was abgegangen. Also gesagt, da sind teilweise um oben ein paar tausend Euro am Tisch gestanden. Also das war schon richtig cool. Sie haben halt einfach ein paar High-Roller-Kunden gehabt. Das hat halt gepasst und die wollten das irgendwie auch teilen mit Leuten. Und da haben sie halt super. Leute gefunden, die genauso interessiert sind quasi.
Hm.
Hat sich so ein bisschen hochgeschaukelt, auch während Corona. Also das war, glaube ich, auch nochmal so ein extra Ding. Und das ist dann auch knapp 3 Jahre ganz gut gegangen, nämlich bis 2020, 2021 so in die Richtung. Und dann hat der Lauren gesagt, war ein bisschen die Luft draußen, weil schon cool, viel Wein gesehen, also international von eben Burgund über Barolo, alles auf und ab, richtig coole Sachen getrunken. Jeder zweite Kunde war halt dann trotzdem, ich brauche 12 Flaschen Grauburgunder. Also ist halt am Schluss dann trotzdem, verkaufst halt das,
so
was...
So stellen wir das halt vor.
Genau. Du verkaufst halt trotzdem am Schluss das, was die Masse trinken will und du kannst halt nicht nur die Sachen verkaufen, die du selber gern trinkst.
Natürlich nicht.
Und da hat er dann halt gesagt, ja passt, das ist mir ein bisschen zu fad auf Dauer.
Mhm.
Und da hat Gott sei Dank im selben Jahr, also 2021, der Peter Bernhard Kühn angegriffen. Also Peter Bernhard hat damals den Betrieb daheim übernommen, hat ihm angegriffen und hat gesagt, hey Lauren, ich brauche halt, wenn... Wie schaut's aus? Hast du nicht Lust zurückzukommen? Wie ist deine Situation gerade? Eigentlich perfekt. Der Sohn von Lauren war schon ein bisschen älter, ist besser gegangen mit der Aufteilung. Die Frau war mit der Ausbildung auch fertig und sie haben sich dann auch eine Wohnung in Österreich genommen, also in dem Ort, wo die Kühn sind. Also nicht mehr pendeln, sind fix dort.
Super.
Lauren also Außenbetrieb, in die Weingärten, genau seins, wieder gemeinsam mit Alex, der eben weiterhin am Weingut gearbeitet hat und den Keller gemacht hat, hat super passt. Und Anfang 2023 ist dann ein alter Kollege vom Weingut Bausch auf ihn zugekommen, nämlich der Stefan Molitor.
Mhm.
Und der hat gesagt, hey, ich habe gehört, du bist jetzt fix in der Ecken und du willst ja immer selber ein bisschen was probieren, war ja bei uns damals schon so.
Mhm.
Und ich habe da von einem Weingarten gehört, der frei wird. Und 2023 war das im Rheingau noch immer so ein bisschen Schönredemodus.
Mhm.
Also die haben immer noch nach außen hin alle gesagt, rennt super. Ist es so wahnsinnig gut gerannt damals?
Wahrscheinlich nein,
absolut
nicht.
Aber Lauren hat gesagt, das hat man in seiner Position gar nicht so stark mitgekriegt, weil bei den Kühns ist natürlich gerannt, das war ja auch kein 0815 Betrieb.
Ja
ne?
Gut, das ist ein ganz anderer Betrieb als
alle anderen. Er hat gesagt, ja, bei denen, also du hast schon gemerkt, die GGs verkaufen sich ein bisschen langsamer aus. Ja. Ja, aber sie sind trotzdem ausverkauft.
Trotzdem aus.
Ja,
genau.
Mhm. Richtig, also das war halt so, ja, mein Gott, mhm, dass da im Hintergrund schon überall bröselt, war einfach nicht bewusst. Mhm. Und es ist tatsächlich noch so gewesen, dass du 23 nicht wirklich Weingärten gekriegt hast.
Mhm.
Also da ist noch immer auf, das wird schon wieder
Wahnsinn
weiterkauft worden quasi. Das heißt, wenn da irgendwer gesagt hat, da wird was frei, war das sofort weg. Das war unter der Hand weg, das hast du nicht einmal mitgekriegt.
Echt?
Ja. Er hat gesagt, das Außenstehende, keine Chance, ne? Weil ich meine, er war nicht von da, das heißt, das ist auch nicht zu ihm gekommen und da war nie irgendwie offiziell was ausgeschrieben. Wird später natürlich ganz anders, aber war damals echt noch so, dass ja, langsam gegangen ist.
Mhm.
Das Timing, wo ihm der Stefan anboten hat, dass er ihm da was checken kann mit dem Weingarten, war ein bisschen blöd. Ende 22 ist nämlich das zweite Kind vom Laurin auf die Welt gekommen.
Mhm.
Jetzt gleich Anfang 23 ein Nebenprojekt starten, war nicht optimal zeitlich, aber gut. Du hast gefühlt halt da eine Chance, die du sonst ja nicht mehr kriegst.
Ja, ja, du denkst, ui, naja, ich muss jetzt zugreifen, was
genau,
ich kriege.
Genau, gerade wenn du bis jetzt gar keine Chance gehabt hast.
Ja.
Ne? Also er nimmt das Angebot an und bewirtschaftet ab da nebenbei 0,1 Hektar im Hattenheimer Heiligenberg,
mhm,
ungefähr 4 Reihen. Also wir bleiben wieder bei den 4 Reihen, das ist eh schon
jawohl
gewohnt. Riesling das Ganze natürlich. Die Gewann selber nennen die einheimischen Element. Eigentlich heißt das Ding Aliment, aber die sagen halt Element dazu, weil es geht halt leichter quasi. Also der ursprüngliche historische Gewandname ist Aliment. Element sagen die Leute, genau den Namen trägt auch der Wein, weil AB-Nummer kriegt es natürlich keine.
Yes.
Und hat er auch gar nicht probiert, ehrlicherweise, weil der Laurin gesagt hat, ja, also für die Menge, was ich da mache, brauche ich das nicht irgendwie für AB-Nummer ausstellen. Das zahlt sich nicht aus. 2023, erster Jahrgang, also Element ist genau das, was wir da im Glas haben. Und das ist jetzt natürlich 2024, ja, wie vorher schon erwähnt. Die Lage ist jetzt auch keine ultra geile Lage, hat er selber gesagt. Ist Löss, ein bisschen Sand, ein bisschen höher gelegen.
Mhm.
Es geht da Richtung Kloster Eberbach auf, also im Nebenort von die Künz quasi, nicht so weit weg, auch praktisch. Aber er hat gesagt, halt eine Lage, wo die Winzer rundum jetzt keine großen Qualitäten machen, sondern links und rechts fern machen sie halt Literwein. Also ist jetzt nicht geilste vom geilsten,
mhm,
aber mal ein cooler Start gewesen. Ne? Super für ihn, man kann mal anfangen, man kann mal eigenen Wein machen, alles komplette Handarbeit natürlich, jeden Schritt selber im Weingarten machen, das war ihm auch extrem wichtig, weil er würde es ja probieren, er würde es ja selber machen, der würde diese Handarbeit haben. Im ersten Jahr hat er den Wein dann beim Alex Altan im Keller ausgebaut. Also hat sich mit dem Alex da zusammen da und leider hat der Alex dann ja aus dem Keller raus müssen. Die
ja,
Geschichte
genau
haben wir ja erzählt in Folge 175 und entsprechend hat da auch der Laurin dann raus müssen und seinen Wein sehr, sehr früh füllen müssen. Alles ein bisschen chaotisch, also erklärt auch ein bisschen, warum das vielleicht da in 23 auch noch nicht die perfekte Richtung war, in die er da gegangen ist mit dem Wein. Und mittlerweile hat er aber einen eigenen Keller in einem ehemaligen Weingut, wo die Familie einfach keinen Wein mehr macht.
Mhm.
Und da ist quasi 30 Jahre gar kein Wein mehr gemacht worden, weil die haben früher halt 5 Hektar gemacht selber. Also da ist ein bisschen Platz da, da hat ein bisschen Fläche. Ist eine super Aufteilung. Er hat auch gesagt, ja, die Tochter von dem ehemaligen Weingut quasi, die halt noch dort wohnt, die hat sich auch voll gefreut, dass da wieder wer was macht, dass da wieder wer Wein macht, weil das halt auch ihre ganzen Kindheitserinnerungen zurückbringt quasi so. Da, wo du jetzt gerade presst, 3 Meter daneben haben wir früher die Pressstein gehabt und so. Also war halt einfach perfekt eigentlich für alle Beteiligten.
Mhm.
Und bevor ich dir jetzt erzähle, wie der Laurin was da riesiges Weingut gekauft hat und warum er heute nicht mehr bei den Künz arbeiten, muss ich dir zuerst einmal den Wein fertig erzählen.
Ja, super.
Also Element 2024, Riesling aus der Gewann Aliment, wie wir vorher schon gesagt haben, knapp 30 Jahre alte Reben, Löss mit ein bisschen Sand, habe ich auch schon gesagt, biologische Bewirtschaftung im Weingarten, eh klar. Also es ist so, dass ein Kollege am spritzt, weil bringt nichts, wenn er für 0,1 Hektar jetzt alles selber macht.
Mhm.
Aber hat er Gott sei Dank einen gefunden, der gesagt hat, ja, ich mache da das mit, das ist für mich nicht wahnsinnig viel mehr Aufwand, das geht sich aus. Zertifiziert ist das Ganze natürlich nicht. Also das hat er auch gesagt, eine Zertifizierung bei ihm macht aktuell keinen Sinn, weil die Mengen sind so klar,
ja,
dass ihm das einfach nur Geld kosten wird und im Moment ist es tatsächlich so, dass er sowieso mit jeder Person, die den Wein irgendwie kriegt, mehr oder weniger persönlich in Kontakt steht. Also zertifiziert wird dann, wenn das Aggress hat, wo er sagt, der passt, das macht jetzt Sinn.
Ja, verständlich.
Voll. Knapp 30 Jahre alte Reben. Er macht ein bisschen was mit Präparate, also ein bisschen Hornmist und Hornkiesel. Auch das ist natürlich nicht zertifiziert, aber da spielt er schon ein bisschen damit. Er pflanzt auch viel Begrünung aus, Lavendel, Kräuter zwischen die Zeilen. Also schon viel Biodiversität drinnen. Gelesen wird dann relativ früh, weil er will ja die Frische und die Säure haben.
Mhm.
Das ganze Handel ist in kleine Kisten. Dann wird es kurz eingestampft und mit einer alten Korbpresse abgepresst. das dauert dann grundsätzlich recht lang, der Pressvorgang, weil du musst halt schauen, dass nicht zu viel Druck, nicht zu wenig ist. Wir sind da irgendwo bei 5 Stunden Pressdauer quasi.
Ah ja.
Und wie du vorher schon gesagt hast, das bisschen rustikale, der Gerbstoff, macht auch alles Sinn, dass das halt Korbpress ist. Ne?
Ja.
Der Most ist dann eigentlich schon ziemlich klar, wenn er aus der Korbkälte kommt, rinnt mit Schwerkraft ins gebrauchte Barrik. Er geht spontan, in dem Fall 2024, sehr langsam im Neuchenköller. Er hat bis in Juli gegoren, also echt richtig langsam. Macht auch ein bisschen Sinn, weil halt da 30 Jahre kein Wein gemacht worden ist. Also alles, was man, eh wieder Diskussion, aber alles, was man über Kellerhefe diskutieren kann, gibt es halt da nicht. Und dann kommt es kurz vor der Lese, ist immer der Plan quasi, kommt es noch ein Jahr im Holz, abgestochen, kommt von der Hefe runter und kommt noch mal in den Edelstahl. Wird da ein bisschen geschwefelt, sodass am Ende dann so 20, 25 freie Schwefel da sind. Und dann bleibt es eben noch mal halb im Edelstahl, kommt auf die Flaschen und langfristig soll sich der Zeitraum auch noch mal verlängern, weil der Wein laut Laurin halt immer noch ein bisschen Balance vertragen kennt. Bin ich voll dabei. Also gern, das kann gern noch ein bisschen länger liegen. Das macht sicherlich Sinn. Und ja, jetzt darfst du mal bewerten. Die Weine von Laurin gibt es aktuell, wie gesagt, noch bei keinem Händler, sondern tatsächlich direkt bei ihm. Er hat aber einen Online-Shop. Das hat er sich gleich mal gemacht.
Optimal.
Ein bisschen in der Gastro in Frankfurt, im Chairs zum Beispiel gibt es die Weine. Also
sehr cool.
Er ist schon so ein bisschen verteilt, aber Händler gibt es jetzt per se noch nicht, weil wir reden davor ein paar 100 Flaschen im Jahr. Kostenpunkt für den Element 2024 sind 30 Euro.
Wunderbar.
So, bitte bewerten.
Also ich finde es sau cool, dass man immer wieder so Weine von jungen Winzerinnen und Winzern erwischen, die man einfach sonst nicht finden würden.
Nein, hast du gar keine Chance.
Das ist der allererste Punkt. Das heißt, Dankeschön, lieber Laurin, dass du uns das geschickt hast oder mich geschickt hast. Es ist so, so super. Wir kümmerten sonst einfach nicht da drauf. Wenn man nicht, was weiß ich, im Chairs halt zufällig so ein Flaschen zugestückt kriegt.
Das musst du irgendwer empfehlen.
Exakt.
Weil vier Reihen,
geht's nicht.
Die paar hundert Flaschen. Also
die vier Reihen finden wir sonst einfach nicht.
Nein.
So ist es.
Hätte man nicht gefunden.
Also mir macht da diese Rustikalität natürlich Spaß.
Ja, klar.
Schöner Trinkfluss, schöner Soft vorne dran. Das funktioniert einfach sehr, sehr gut als trinkiger Wein. Der Rinder, das ist spitzenmäßig. Und das ist also gerade für so Sommer, es ist eh warm, du willst irgendwas, was wirklich gut runtergeht. Sowas funktioniert halt.
Das macht
perfekt.
Spaß. Fertig.
Absolut.
Ja.
Sehr, sehr gut trinkbar. Ich würde irgendwo zwischen einer 9,1 und 9,2 sagen.
Voll.
Super.
Immer eine 9,1 aufgeschrieben. Es ist einfach super Wein. Das macht richtig Spaß. Und es zeigt ein bisschen, wo der Weg hingekommen ist. Und ich finde es halt auch einfach großartig, wenn wer sie einerseits traut, dass er einen Wein da hinschickt und sagt, oh, schau das an und kritisiere mich mal, weil das ist schon, also es ist ja trotzdem dein Baby, gerade
so
wenn du sagst, ja, das ist jetzt mein erster Wein, ich habe da ein paar reingemacht, keine Ahnung, was da passiert, kriegst irgendwo ehrliches Feedback, wahrscheinlich nicht, weil schwierig, weil wenn dann sagen die Family-Leute, sagen natürlich alle, ja, voll super, weil, ja, keine Ahnung.
Ja.
Muss da und das ist auch gut so, weil du willst von deiner Familie jetzt auch nicht
sehr wichtig.
Kritik kriegen. Also ist vielleicht doch eine Chance, sondern die sollen dich schon auch pushen einmal.
Ein bisschen Rückhalt schaut.
Richtig. Also finde ich stark, dass du das traust, dann das zu machen und dann zu sagen, ja passt, das ist jetzt zurückgekommen, ja, das war jetzt noch nicht geil. Und das positiv aufzufassen, da gehört schon viel dazu.
Mhm.
Und deswegen größten Respekt.
Ja.
Super cool, dass da 3 Schritte weitergegangen sind, dass da richtig geiler Wein im Glas ist. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wie es dann noch weitergeht.
Ja.
Jetzt muss ich dann einmal, wie ich angeteasert habe, erzählen, was da passiert ist.
Was ist denn da jetzt mit einem riesengroßen Weingut?
Na, pass auf.
Was los?
Mit 2024 hat sich immer eine weitere Chance für den Laurin aufgetan.
Mhm.
Er hat generell mehr und mehr gemerkt, dass ihm dieses selber Weinmachen halt taugt und dass das schon auch langfristig sein muss für ihn, dass er halt eigene Ideen irgendwie umsetzen muss. Weil, auch wenn natürlich, er hat eh selber gesagt, bei den Künsten, das ist eigentlich extrem nahe dran an jedem Ideal.
Ja.
Aber es ist halt trotzdem noch was anderes, wenn du das für dich machst, wenn da dein Name draufsteht und wenn du dann die Flasche in der Hand hältst, wo halt dein Wein drin ist. Ne? Und deswegen hat er gesagt, ja, war schon spannend. Frühjahr 2024 ist dann über Bekannte ein Angebot reingekommen, ein Weingut zu übernehmen.
Mhm.
Klingt natürlich mal wie ein Traum, eigenes Weingut, so eine Chance kriegst du jetzt wirklich nicht ständig.
Mhm.
Weinberge in gute Lagen. Natürlich überlegst du mal, wie könnte das gehen? Wäre das eine Möglichkeit? Und das hat der Laurin so das ganze 24er Jahr eigentlich gemacht. Also der war die ganze Zeit dran, ist mehrmals dort gewesen, hat geschaut, wie schaut das aus? Wie geht das? Was heißt das? Wie schaut die Finanzierung aus? Was ist da dahinter? Wie rechnet man sich das langfristig durch? wie geht sich das irgendwie monetär aus? Mhm. Was kommt da raus? Was ist die Produktion? Wie steht das wirklich da? Also halt im Endeffekt Due Diligence gemacht, mehr oder weniger. Er hat das halt auf Herz und Nieren geprüft und durchgerechnet. Und das dauert halt immer wieder Gespräche. Mhm. Einerseits intern bei ihm quasi mit der ganzen Family. Wie kann man das irgendwie auch aufstellen? Weil das war klar, dass er das allein nicht stemmen kann. Dann auch natürlich immer mit den Besitzern des Weinguts quasi. Was geht denn wirklich? Auf was können wir sich da einigen? Wie habt ihr das die letzten Jahre gemacht? Wie schauen wirklich die Zahlen aus? Mhm. So. Also halt ganz viel Beschäftigung, ganz viel im Hintergrund damit beschäftigt. Das war halt ein echt fettes Ding. Mhm. Das waren 19 Hektar.
Boah.
Also ein richtiges, fettes, komplettes Weingut. Mhm. Und in dieser ganzen Phase, wo er überlegt hat, wie das gehen könnte und was das bedeuten könnte, hat er halt gleichzeitig bei den Künz gearbeitet und seinen eigenen Weinberg gehabt. Plus die Family. Und hat dann gesagt, okay, ich muss aus dem Rall einmal raus. Mhm. Das geht nicht. Und hat bei den Künz aufgehört, weil er gesagt hat, egal wie das ausgeht, ich will langfristig was für mich machen. Mhm. Und ich brauche einmal Zeit für mein eigenes Business, für meine eigenen Ideen. Und es macht keinen Sinn, dass ich da jetzt so also halbwert noch irgendwo anders dranhänge. Das macht auch für die Künz am Schluss keinen Sinn.
Ja.
Aus dem Weingut selber ist dann nichts geworden. Das war einfach zu riskant gewesen am Schluss. Ja. Es war einfach mit der aktuellen Situation am Weinmarkt deppert.
Ja, es
war nicht
ist ein schwieriger gewesen. Zeitpunkt für sowas.
Richtig, und das hat sich halt dann mehr und mehr herauskristallisiert, dass das nicht drin ist und wenn du da hochwertig arbeiten willst und Qualität liefern willst, dann dauert es auch ein bisschen, bis da irgendwann wieder Geld reinkommt. Mhm. Und das geht halt nicht. Also da hätte er halt auch seine ganze Idee von Wein über Bord werfen müssen und sagen müssen, ja passt, ich muss da irgendwie so arbeiten, dass ich möglichst schnell möglichst viel verkaufe. Und dann vielleicht irgendwann qualitativ. Mhm. Ist halt nicht. Ne? Der Lauren hat gesagt, ja passt, geht nicht. Aber wo eine Tür zugeht, geht sehr oft andere auf. Mhm. Und der Lauren hat nämlich ein Jobangebot gekriegt, das für ihn mehr Sinn gemacht hat, nämlich als Versicherungsberater.
Oho.
Klingt jetzt erstmal absurd, aber er ist im Endeffekt für Versicherungen im Landwirtschaftsbereich zuständig.
Ah.
Das heißt, er kann da sein Know-how ausspülen und er hat den großen Vorteil, dass er geregelte Arbeitszeiten hat.
Ja, das hilft ja schon sehr.
Auch flexible Arbeitszeiten. Mhm. Es gibt nicht dieselben Stresszeiten wie auf dem Weingut, weil er hat gesagt, nochmal zu irgendeinem Weingut arbeiten gehen, wo er selber versucht, sich was aufzubauen, hat für ihn keinen Sinn gemacht, weil halt immer der Druck auf dieselben Punkte ist. Ne?
Ja.
Lese, gleicher Zeitpunkt.
Auf die exakt selben, nämlich. Genau. Weil gleiche Region nur dazu.
Richtig, richtig. Stoßzeiten, da wo viel los ist, exakt gleicher Zeitpunkt. Er ist halt immer auf die Nacht dann noch 13 Stunden kühlen, mehr oder weniger, ist er halt auf die Nacht dann noch 2 Stunden in den Weingarten gefahren. Und das war halt einfach so, wo er gesagt hat, also,
irgendwann
ich habe eine Familie, ich will irgendwas machen, ich will mir selber was aufbauen, kann mich auf nichts konzentrieren, das geht nicht. Und so schafft es halt, dass er eine gewisse Sicherheit hat über den Job, und gleichzeitig seine Leidenschaft ausleben kann und einfach selber Wein machen kann. Statt 19 Hektar bewirtschaftet der Laurin mittlerweile 0,6 Hektar. Mhm. Also er hat noch einmal ein paar kleine Flächen dazu gekriegt. Im Ertrag ist aber noch nicht alles.
Okay.
Es wird langfristig einen Riesling Dosberg geben. Also er hat ein ganzes Stück am Dosberg.
Cool.
Direkt neben dem von den Künz kriegt. Das muss er aber erst neu auspflanzen, weil die Reben waren leider in sehr schlechten Zustand.
Ah, schade.
Aber er hat gesagt, ja gut, für Dosberg, also
ja. Für nimmst Dosberg halt. Machst du das.
Genau. Mhm. Und insgesamt hat er 5 kleine Weingärten zusätzlich, passt super, kann langfristig ein bisschen mehr Menge machen.
Ja.
Fokus bleibt weiterhin Vollgas Riesling. Mhm. Vielleicht gibt es einmal ein bisschen Spätburgunder. Mhm. Er macht aktuell sogar was mit Spätburgunder, nämlich ein Rosé mit ein bisschen mehr Anspruch.
Mhm.
Das aber mit Trauben, die er von seinem ehemaligen Lehrbetrieb vom Hans Bausch kauft.
Ah, okay.
Weil er gesagt, er wollte immer mal sagen, dass Rosé nicht nur belangloses Zeug aus Südfrankreich sein muss. Und da gibt es 250 Flaschen oder so und vom Element gibt es immerhin 600 Flaschen. Mhm. Langfristig gibt es dann eben mehr Riesling, optimalerweise eben auch Lagenweine, damit man die Böden ein bisschen herausarbeiten kann und einen Vergleich schaffen kann. Im Keller tut es ja auch einiges, weil mehr Flächen hast natürlich mehr Gebinde, aggressere Fässer und er kauft seine Fässer sehr, sehr richtig ein, finde ich. Mhm. Einerseits Stockinger, also logisch, macht vollkommen Sinn, da hat er sich nachher 600er Fässer gekauft. Und andererseits bei den gebrauchten Fässern war er zuletzt bei der Anna Seger und bei ihrem Papa.
Super.
Hat für eine gebrauchte Brix gekauft und hat auch gesagt, das war halt einfach richtig leibend, weil sie die voll Mühe gegeben haben, ihm da die richtigen Sachen außer zum Suchen und dann voll diskutiert, so, ja, das könnte besser für Riesling passen und wenn du doch was mit dem Rosé machen willst, dann kannst du das nehmen. Also hat ihm halt auch voll getaugt, also hat er sehr geschwärmt. Und wie die Zukunft weitergeht, müssen wir mal schauen, hat der Lauren gemeint. Weil er muss sich jetzt einmal um seine eigenen Flächen kümmern, das einmal Schritt für Schritt in optimalen Zustand bringen, ordentlich auf die Beine stellen. Wenn die Weingärten alle im Ertrag sind, dauert aber noch ein paar Jahre, dann reden wir mal von ja, vielleicht 2500 Flaschen pro Jahr, sowas.
Okay.
In 3-4 Jahren. Pi mal Daumen.
Mhm.
Dann natürlich schauen, dass ich die Qualität im Weingarten steigern kann. Langfristig war natürlich auch ein sinnvoller Handelspartner gut. Also braucht er halt einmal eine gewisse Menge und eine gewisse Qualität in der Menge.
Ja.
Braucht halt noch ein bisschen. Der Lauren hat gesagt, ja, klar will er langfristig vom Weinbau leben, weil er gefragt hat, was ist so das Ziel, willst du irgendwie halt dann, du hast überlegt, einen 19 Hektar Betrieb zu übernehmen. Ist das das Ziel? Also willst du mal wirklich großes Weingut haben?
Mhm.
Und er hat gesagt, puh, weiß er jetzt gar nicht. Er, klar, davon leben wäre irgendwann mal cool.
Mhm.
Aber eigentlich taugt es ihm gerade mit diesem zweiten Standbein Versicherung.
Okay.
Und er hat gesagt, ganz ehrlich, wenn es so ist, dass Weinbau immer nur Nebenerwerb ist, ist er auch nicht unzufrieden. Das kann er sich auch vorstellen. Super. Er hat gesagt, wenn das gar nicht mehr geht, wenn die ganze Weinwirtschaft komplett in den Bach runtergehen soll und er kann nur mehr Versicherung machen, dann ist er auch okay, weil er ist trotzdem draußen bei den Leuten.
Ja.
Er ist trotzdem an dem Handwerklichen dran. Mhm. Dann macht er halt von mir aus die paar Flächen selber für sich.
Mhm.
Da geht es ja dann gar nicht mehr, dass er das groß verkaufen muss oder sonst was, sondern einfach nur, um dieses Handwerk zu bewahren.
Mhm.
Aber das würde mir jetzt auch nicht stören. Langfristig, klar, irgendwie einen Betrieb aufzustellen, der über Generationen überdauert, da hat er schon gesagt, da sind die Kühns natürlich irgendwo ein Vorbild.
Mhm.
Also war cool, aber muss jetzt auch nicht. Also er ist sehr entspannt in seinem Zugang eigentlich und sagt, er lässt es einmal auf sich zukommen, hat natürlich seine Träume und er arbeitet an die Träume, aber wenn die jetzt nicht alle so funktionieren, wie er sich das vorstellt, ist auch okay.
Das ist ein sehr, sehr pragmatischer Ansatz natürlich.
Voll.
Und auch schön zu sehen, dass er in seinem Versicherungsjob so aufgeht und sagt, das ist genauso spannend, das ist halt ein anderer Zugang zu diesem Arbeitsfeld, aber es ist auch sehr interessanter.
Voll.
Und das ist natürlich auch wichtig, dass du nicht quasi nur fürs zweite, kleinere Standbein lebst und das erste halt machst, weil du musst.
Damit du irgendwie halt Geld verdienst und nur die jedes Mal denkst, so, oh,
wieder
arbeiten. Ja, ja, genau. Nein, gar nicht. Also er hat echt gesagt, das macht ihm eigentlich wirklich Spaß.
Cool.
Und das taugt ihm gerade voll und da gibt es auch ein bisschen Aufstiegsmöglichkeiten und so. Und er wird dann irgendwie in diesem Agrarbereich quasi nochmal spezialisierter Ausbilder auch und so. Also da gibt es wirklich Möglichkeiten, da kann er was machen. Und da hat er gesagt, ja, er kann halt sein Zugang einerseits, weil er halt die Leute kennt und sein Know-how da einbringen. Mhm. Und das macht halt voll Sinn, dass den Job wer macht, der wirklich selber Landwirt ist. Ne?
Ja, sicher. Ganz ehrlich, Versicherungsberatung für Landwirte, das ist schon was irgendwer machen sollte, der ein Gefühl dafür hat.
Ja, der weiß, was das heißt.
Da draußen zu stehen und abzuhängen, also komplett abhängig zu sein von Naturelementen und so weiter und so fort. Ja, sehr, sehr cool. Und wieder mal eine ganz andere Geschichte.
Voll. Habe ich auch total spannend gefunden, weil es einfach ein ganz anderer Zugang ist, wo ganz am anderen Background kommt quasi und sie dann trotz dieser Schwierigkeiten da immer wieder versucht hat, das zu machen.
Ja.
Ne? Also, dass er auch diese zweite Chance dann wieder genutzt hat. Ne?
Ganz genau.
Ah, super, dass die Eltern gesagt haben, hey,
schau dir das doch nur mal an.
Probier doch mal, mach.
Ja.
Ist natürlich schon auch cool. Es ist, glaube ich, schon auch so ein bisschen dieses ganze Unternehmertum, was da halt
wirklich
mitschwingt. Ne?
Ja.
Also, es hat er schon auch erzählt, dass da quasi halt, klar, das ist ein anderer Zugang gewesen, so selber was zu machen auch und so, und dass das überhaupt möglich ist, siehst du halt. Ne?
Mhm. Ja, voll. Vielen Dank für die Geschichte.
Sehr gern.
Und an Laurin nochmal danke, dass du die Michi nicht nur einmal, sondern sogar zweimal Jahrgänge hintereinander geschickt hast. Spitzenmäßig. Euch vielen Dank fürs Zuhören. Damit sind wir am Ende unserer Folge angelangt. Wir freuen uns sehr über Feedback und Weinvorschläge von euch. Schickt uns die gerne an kedi@weinfuerwein.at oder an michael@weinfuerwein.at. Achtung, die Weintipps werden uns beide gleichzeitig senden, ansonsten ist das Ganze ja keine Überraschung mehr. Folgt uns gerne auf Spotify und auf Apple Podcasts. Wir freuen uns auch sehr über Bewertungen auf die Plattformen. Auf Instagram findest du uns unter @weinfuerwein. Dort und auf unserer Website weinfuerwein.at bereiten wir euch immer eine Zusammenfassung der Episoden mit der Verkostungsnotiz und Co. vor. Danke fürs Zuhören und bis nächste Woche.